Unternehmer Jam Session.
Unternehmer Jam Session. Bei uns ist Wahrheit Pflicht wie beim Flaschendrehen. Mit dieser Line von Umse. Das ist einer seiner ganz frühen Werke. Ich meine, sogar die erste Veröffentlichung, Smart und Weise, heißt das Album. Die LP, EP ist, glaube ich, auch nie auf Vinyl erschienen. Der Track heißt auf jeden Fall Ich bin ich. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und alle, die die letzte Folge gehört haben mit Christian Holzhausen, Grüße gehen raus. Dort habt ihr ganz aufmerksam gehört, dass es an der Tür geklingelt hatte, während wir gerade den Real Talk aufgenommen haben. Und dort stand schon parat der Gast, den ihr heute hören könnt. Es ist Thomas Leopold, da freue ich mich sehr drauf. Thomas ist zum einen wie ich Spezialist für Businesspläne zur Kapitalbeschaffung. Er berät vielmehr den Mittelstand und weniger den klassischen Gründer, wobei wir im Real Talk hören, dass man quasi vom Mittelständler selbst in einem Insolvenzprozess auch wieder zum Gründer werden kann, wenn man nämlich das Unternehmen fortführen möchte. Das hören wir unter anderem im Real Talk mit Thomas. Thomas ist aber nicht nur Spezialist für Businesspläne zur Kapitalbeschaffung, sondern darüber hinaus auch Unternehmensberater für Sanierung, Restrukturierung und Insolvenzgestaltung. Und ein Feld, auf dem ich mich persönlich als Berater ja nicht bewege, natürlich am Rande hier und da das immer mal mitbekomme. Und insofern fand ich sehr spannend, mich einmal mit einem Spezialisten zum Thema Insolvenz auszutauschen. Und was bei Thomas total spannend ist, dass er auch immer das Thema der Persönlichkeitsentwicklung in den Vordergrund stellt. Und er sagt einen Satz, den gebe ich jetzt sinngemäß wieder, ihr werdet es im Real Talk hören, dass Veränderungsprozesse von Unternehmen seiner Meinung nach und seiner Erfahrung nach immer erstmal eine Bewusstseinsveränderung des Unternehmers voraussetzen. Und gerade vor diesem Hintergrund ist Persönlichkeitsentwicklung extrem wichtig. Und ganz zu Beginn, bevor wir auf das Thema Insolvenz und auch Persönlichkeitsentwicklung eingehen, schildert Thomas seinen sehr bewegenden Werdegang, der mit Rückschlägen zu tun hat, der mit Langeweile zu tun hat in der Bankenwelt oder im Job, der mit einer Krebserkrankung zu tun hat, sogar mit zwei Krebserkrankungen, der mit Verlassensein zu tun hat. Und ganz spannend erzählt er, wie er überhaupt dann in das Thema der Selbstständigkeit gekommen ist und das auch erst im zweiten Anlauf. Von daher jetzt viel Spaß im Real Talk und wir starten rein mit der Frage, wie war denn dein Weg in die Selbstständigkeit, lieber Thomas?
Über Umwege und über ein gewisses Maß an Unzufriedenheit mit dem, was ich inhaltlich tue. Ich bin halt Banker von Haus aus. Meine Eltern haben irgendwann mal entschieden, Schule und Thomas, das passt nicht zusammen, dann macht man eine Ausbildung. Also ich habe einen Realschulabschluss, bin dann zur Bank gekommen, habe eine Bankausbildung gemacht. Und ohne, dass ich da jetzt einen konkreten Plan zu gehabt hätte. Ne? Der Junge kann halt gut reden, dann ne, kommt er in die Bank.
Aber war das in Frankfurt oder was? Oder
war das? Das war in Frankfurt. Ja. Das war in Frankfurt. Ich bin da aufgewachsen und geboren. Und da mich beim Bund keiner haben wollte damals, ich bin ausgemustert. Ich habe damals 5-mal die Woche Handball gespielt und trainiert, war durchtrainiert bis in die letzte Rippe, aber ich bin trotzdem ausgemustert. Also bin ich dann direkt von meiner Ausbildung in den Beruf.
Mhm. Das ist ja das, was viele gerne wollten, ne? Ausgemustert werden. Bei vielen hat es nicht geklappt.
Ja, also das war ein Witz, aber das ist eine andere Story. Das war echt, die Musterung war echt witzig und aber ich war jetzt nicht ganz böse drum. So bin ich halt dann direkt nach der Ausbildung in den Beruf. Am besten hat es mir gefallen in der Auslandsabteilung in der Bank, in der Dresdner Bank gelernt. Mhm. Die gibt's heute nicht mehr. Und die haben mich dann da auch genommen. Und da war ich dann halt von 1983 bis 89 in der Auslandsabteilung, habe da Auslandszahlungsverkehr gemacht. Und so vor mich hingelebt. Ne? Also der Großraumbüro, 120 Leute auf einer Etage. Und da haben drei Leute Krawatte getragen, das waren die Chefs, der Rest ist halt so rumgelaufen mit Jeans, Turnschuhen und Sweatshirt und
die Nähe, in den 80er Jahren schon?
Ja,
in der Bank?
Ja, cool. Ja, das heißt schon, das hat sich ja nach geändert. Das hat sich ja nach zwischenzeitlich mal geändert. Und aber so wie wir damals rumgelaufen sind, also kein Unterschied zu dem, wie man draußen rumgelaufen ist, also in der Freizeit rumgelaufen ist. Und dann durchaus auch, also einfach komplett lockeres Leben, zwangsloses Leben, habe Handball gespielt, habe meine Clique gehabt, bin abends nach der Arbeit über die Brücke nach Sachsenhausen und morgens um 6 wieder zurück und mittags dann vom Chef am Schreibtisch geweckt worden, gehe dann mal nach Hause. Also das war schon alles okay, ganz locker. Und irgendwann habe ich gedacht, das kann es nicht gewesen sein. Da war ich, glaube ich, 23 und habe sehr spontan noch mein Abendstudium angefangen. Zum Außenhandelskaufmann an der Akademie für Welthandel. 2 Jahre habe ich das gemacht. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich gelernt habe. Habe festgestellt, dass ich das kann, wenn ich es will. Und bin dann 89, habe ich eine Frau kennengelernt, die kam aus Kassel. Und dann sind wir nach Kassel gezogen. Und ich habe gedacht, okay, ich guck mal, ich bin jetzt Exportkaufmann. Mal gucken, ob du irgendwo in Kassel ein Unternehmen findest, das... Bank hatte ich eigentlich die Schnauze voll, wollte was anderes und bin bei Kali und Salz gelandet. Mhm. War bei Kali und Salz über ein Jahr lang in der Exportabteilung. Das war das Langweiligste, was ich je erlebt habe, weil ich war zuständig für den Verkauf von Kalium-Düngemitteln in die südamerikanischen Staaten, also Nord-, Mittel- und Südamerika. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, Anfang der 90er Jahre, war der Dollar so grottenschlecht, dass die Abnehmer lieber in Kanada gekauft haben oder woanders auf der Welt. Also deutsches Produkte waren zu teuer. Und ich war in einer Abteilung, so eine Art Spinne im Netz, wo die Bestellungen ankamen und ich koordinierte dann Transport und Produktion und Bereitstellung und natürlich Zahlungsverkehr, also Akkreditive und solche Sachen. Also Akkreditive ist ein Zahlungssicherungsinstrument im Auslandsgeschäft. Das hatte ich ja studiert, das konnte ich gut, nur ich hatte halt nichts zu tun. Also ich habe tatsächlich an meinem Schreibtisch gesessen und habe geschlafen. Mhm. Und nach etwas über einem Jahr habe ich gedacht, also das geht so nicht. Und dann habe ich mich bei der Commerzbank beworben in der Auslandsabteilung und bin auch dort sofort genommen worden. Dann war ich noch ein paar Jahre dort in der Auslandsabteilung und ab Mitte der 90er Jahre war ich dort in der Dokumentenabteilung im Auslandsgeschäft. Bin ich ins Firmenkundengeschäft gewechselt, also bin ich Firmenkundenbetreuer geworden.
Auch hier in Kassel.
Mhm. Und das hat mich dann, also rückblickend weiß ich einfach, das hat mich einfach nicht gefordert. Ich habe das halt gemacht und ich kann das auch gut, aber ich hatte da keinen Ehrgeiz. Und ich bin immer Firmenkundenbetreuer gewesen und irgendwann hat es mich gelangweilt. 2002 habe ich einen Ruf gekriegt von einem Unternehmen, das ich betreut habe, bin da als Leiter Finanzen Controlling eingestiegen. Also es war immer, man merkt rückwirkend immer bei mir so einen 7-Jahres-Rhythmus.
Okay.
Ja, das ist ganz, vielleicht bekommt das dem einen oder anderen bekannt vor, alle 7 Jahre. Und ich bin da fürchterlich an die Wand gefahren. Ich habe nach 4 Monaten den Chef im Büro angeschrien, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Das war so ein vergiftetes Unternehmen, so eine vergiftete Atmosphäre und sowas kann ich nicht vertragen. Mhm. Daraufhin hat er mich rausgeschmissen. Da habe ich das erste Mal versucht, mich selbstständig zu machen als Berater. Habe das ein paar Monate gemacht, habe in der Zeit ganz viel andere Sachen gemacht. Ich habe in einem Zooladen gearbeitet, ich habe Aquarien eingerichtet bei Kunden, japanische Naturaquarien.
Weil du da Bock drauf hattest oder bist du da drauf gekommen?
Ich hatte schon immer ein Aquarium. Mein Vater hatte immer Aquarien, mein Bruder hat immer Aquarien gehabt. Okay. Und ich habe gedacht, okay, hast jetzt Zeit. Und wurde ja auch von dem alten Arbeitgeber nochmal 2 Monate bezahlt und dachte mir, okay, Geld musst du jetzt gerade keins verdienen, gehst mal dahin, lernst was über Aquarien. Und die haben gesagt, okay, dann kannst du mitarbeiten. Japanische Naturaquarien, sehr interessant, wurden nach einer bestimmten Philosophie eingerichtet, unter anderem nach Kriterien des Feng Shui. Und dann habe ich hier das erste Mal was von Energiearbeit, Energie, Feng Shui gelernt. Und ich saß da in einem Vortrag drin und dachte, jo, habe noch nie gehört, aber das ist so. Ja, also es war für mich vollkommen klar, das ist so. Und das war mein Einstieg in das Thema Energiearbeit. Und da habe ich mich in den nächsten Jahren immer weiter mit beschäftigt. Und gleichzeitig ist meine damalige Bemühung, als Berater selbstständig zu werden, gescheitert. Das heißt, ich habe mich wieder bei der Bank beworben, und zwar bei der gleichen Bank wie vorher.
Okay.
Was eigentlich gar nicht ging, weil einmal raus, immer raus.
Ja.
Aber ich wurde wieder genommen als Firmenkundenbetreuer in der Commerzbank, bin aber nach Siegen gegangen. und nach anderthalb Jahren als Firmenkundenbetreuer wieder nach Kassel zurück, weil mein Nachfolger dort weggegangen ist, der Platz wurde frei und wieder allen erwartend saß ich wieder auf meinem alten Platz.
Ist auch spannend von dir eigentlich, diese Entscheidung.
Naja, ich brauchte Geld, ne? Ja. Also es ist ganz klar, dass ich da reingegangen bin in diesen Job, zu wissen, dass ich eigentlich gar keinen Bock darauf habe, aber das ist das Einzige, was ich gerade kann und das Einzige, wo ich auch Geld mit verdiene.
Und eine andere Bank wäre nicht in Frage gekommen oder wollten nicht? Oder?
Ich sag mal so, ich habe die Bank eigentlich immer gemocht.
Okay.
Ich habe die Bank gemocht, ich habe die Kollegen natürlich gemocht und andere Banken waren bei mir nicht so auf dem Schirm. Ich hätte mich da auch bewerben können, aber das war ja dann nicht notwendig, weil es relativ schnell und schlank ging, dass ich da wieder genommen wurde. Und das habe ich dann halt eine Zeit lang gemacht und dann war es wieder zu langweilig. Wir sind wieder beim 7-Jahres-Rhythmus. Ich habe mich beworben, beziehungsweise ich wurde abgeworben von einem Kundenunternehmen. Die haben Photovoltaik gemacht und ich war sowieso Spezialist für erneuerbare Energien, Finanzierung in dem Bereich. Mhm. Und habe mich da sehr für interessiert, so 2006 bis 2010 in der Kante. Und dann wurde ich da abgeworben und das Unternehmen, das ich dann kam, nach einem halben Jahr Sperre, war 2 Monate später insolvent.
Mhm.
Und dann hatte ich mal wieder das Vergnügen mit einer Arbeitslosigkeit und dachte mir, okay, mach dich mal selbstständig als Berater.
Mhm.
War aber eine schwierige Zeit für mich. Ich bin zum ersten Mal an Krebs erkrankt in dieser Zeit. Okay. Meine Ehe war nicht so prickelnd. Ich habe mich getrennt. Hatte ich also keine Kraft, diese Selbstständigkeit durchzuziehen und habe mich dann halt bei einer Bank beworben. Und dann bin ich bei der Hypovereinsbank gelandet.
Okay.
Und zwar relativ schnell. In Göttingen.
Kann ich mal kurz fragen, war da Feng Shui noch irgendwie schon in deinem Leben noch?
Ja, nicht nur das. Ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht. Ich habe eine 2-jährige Ausbildung gemacht in geistigen Heilweisen, also Energiearbeit, nach Barbara Ann Brennan. So, das ist eine Amerikanerin. Also Auraarbeit, geistiges Heilen und so. Und ich habe Massageausbildung, Ayurveda-Massageausbildung gemacht und habe viel mich mit Meditation beschäftigt und auch mit Yoga beschäftigt. Also ich bin jetzt kein Yogi, nie gewesen. Aber
ja. Das hast du parallel zu deinen Tätigkeiten bei der Bank gemacht?
Das habe ich parallel dazu gemacht. Und es war immer eine große Herausforderung für mich, halt von so einem Wochenend-Retreat mit vielen herzvollen Menschen in die Bank zurückzukommen. Das ist ungefähr so, als wenn du gegen eine Betonwand rennst. Ja, und man hat mir in der Bank auch immer gesagt, das darfst du keinem erzählen, da wirst du als Banker nicht ernst genommen, wenn du so deine Spiritualität, ist ja klar, also geht ja gar nicht, dieses weichgespülte spirituelle Zeug.
Ja.
Das war für mich immer eine große Herausforderung und ich wusste immer, wo mein Herz hingeht. Und wie gesagt, ich war dann bei der Hypovereinsbank. Ich hatte zu der Zeit dann mich getrennt von meiner Frau, hatte das ganz gut hingekriegt dann nach vielen Schwierigkeiten und habe eine Einladung bekommen zu einer schamanischen Spitzhütte. Die habe ich schon sehr lange bekommen, seit meiner ersten Krebserkrankung von einer Heilpraktikerin. Guck doch mal dahin. Und anderthalb Jahre später, am 21.12.2012, wer das Datum kennt, Maya-Kalender zu Ende, Welt geht unter. Direkt am nächsten Tag geht mit Sicherheit die Welt unter. Fand diese Spitzhütte statt, hier im Reinhardswald. Ich bin dann dahin, ich kannte keinen Menschen. Und es hat mein Leben komplett verändert. Viele der Menschen, die ich dort an diesem Tag kennengelernt habe, sind heute, bis zum heutigen Tage, Menschen, mit denen ich sehr eng verbunden bin. Unter anderem die Frau, die ich dort kennengelernt habe, mit der lebe ich seit diesem Tag zusammen. Und ich habe in den folgenden Jahren viele schamanische Retreats gemacht für mich. Also meine Persönlichkeitsentwicklung basiert sehr viel in den letzten über 10 Jahren, also 12 Jahre jetzt, auf schamanischer Ritualarbeit. Und ich bin aber kurze Zeit später zum zweiten Mal an Krebs erkrankt und diesmal richtig. Also so richtig heißt lebensbedrohlich. Ich habe eine Chemotherapie machen müssen und habe festgestellt, dass ich an vielen Dingen im Leben festgehalten habe, die ich nicht festhalten konnte. Also die ich nicht halten konnte. Und habe dann festgestellt, dass ich das auch gar nicht musste. Also das Leben hat mir ganz, ganz viel gezeigt und ich sage heute auch ganz klar, dass diese Krankheit für mich eine Geburtschance war. Eine ganz klare Geburtschance. Und das trägt mich bis zum heutigen Tage. Und es fließt auch in meine Arbeit ein. Es fließt einfach in meine Arbeit ein, zu wissen, dass halt der Tod zum Leben dazugehört und dass es keinen Sinn macht, sich gegen den Tod zu wehren. Und das ist im unternehmerischen, übertragenen unternehmerischen Sinn genau das Gleiche. Es macht auch keinen Sinn, sich gegen eine Insolvenz zu wehren. Es macht Sinn, sich um seine Gesundheit zu kümmern, als Unternehmer, als Mensch. Aber so etwas wie einen Tod oder eine Insolvenz als unmögliches Szenario auszuschließen, macht gar keinen Sinn, weil das ist einfach so. Ja, jedes Ding hat ein Ende. Und du musst sterben, um wiedergeboren zu werden. Das ist die Reihenfolge, andersrum geht's nicht. Auf jeden Fall habe ich dann in dieser Krankheit gesagt, okay, nie wieder Bank. Nie wieder. Ich mache mich selbstständig und dann habe ich mir überlegt, mit was? Bist du Heilpraktiker? Und habe dann in vielen Gesprächen einfach herausgefunden, dass ich halt es total liebe, Menschen zu beraten, Menschen einfach mein Wissen weiterzugeben.
Und mit wem hast du gesprochen?
Also wenn du sagst, ich habe mit Freunden gesprochen, ja. Ich habe mit meiner Lebensgefährtin gesprochen, die mir ganz wichtige Sätze gesagt hat dazu in ihrer Wahrnehmung. Und und da kam das dann irgendwann raus. Und die hat einen ganz wichtigen Satz zu mir gesagt. Die hat gesagt, weißt du, wenn du als Banker von deinen Kunden erzählt hast, dann hast du gebrannt. Und ich sage, stimmt. Mich interessieren die Menschen, mich interessieren die Geschichten der Menschen, mich interessiert der Kontakt, das Gespräch mit den Menschen, der Dialog mit den Menschen und mich interessiert es, dort meinen Beitrag zu leisten, sage ich es mal so. Und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und das, was ich halt beruflich mitbringe, ist halt zu dem Zeitpunkt damals, waren es halt 30, 35 Jahre Erfahrung im Bankwesen, im Finanzwesen. Also bin ich Unternehmensberater. Und da ich keine Ahnung habe, wie Unternehmensberatung funktioniert, bin ich zu einer Unternehmensberatungsgesellschaft gegangen, hier im Landkreis Kassel, mit denen ich vorher schon Kontakt hatte, eine kleine Gesellschaft. Und bin da hingefahren, auf dem Weg dachte ich, na, fragst du die mal, ob du mal ein Praktikum machen kannst. Und als ich da ankam, habe ich gesagt, du hast was gelernt im Leben. Sprich das aus, was du wirklich möchtest. Und habe dann da gesessen, die drei Partner saßen mir gegenüber. Und habe gesagt, ich möchte gerne mich selbstständig machen und ich möchte gerne als Freiberufler bei euch arbeiten, um herauszufinden, ob das was für mich ist. Und dann saßen die drei, guckten mich an und sagten, jo. Und die haben mir einen Arbeitsplatz eingerichtet, komplett, tutto completo. Und ich habe da bestimmt 1,5 Jahre als Freiberufler gearbeitet. Ich habe da nicht viel Geld verdient, aber ich habe halt mit denen zusammen deren Mandate bearbeitet. Weil ich halt einfach weiß, dass es ein Riesenunterschied ist, ob du Bankberater bist oder ob du Unternehmensberater bist. Das ist ein Riesenunterschied. Vor allen Dingen ist es auch ein Riesenunterschied in der Wahrnehmung der Kunden. Also wo du als Bankberater gerne gesehen warst, bist du deshalb als Unternehmensberater noch lange nicht gern gesehen. Und dann war die Frage, werde ich jetzt in diesem Unternehmen Partner oder mache ich mein eigenes Ding? Und dann habe ich mal geguckt.
Worauf war oder ist dieses Unternehmen spezialisiert? Also was habt ihr da Projekte gemacht? Finanzierung, okay.
Ja, es ist ein Unternehmen, das darauf spezialisiert war, auf Kapitalbeschaffung für mittelständische Unternehmen. Keine Kreditvermittler, muss man ganz klar sagen, Strukturierer und Berater auf Honorarbasis. Was ich sehr sympathisch finde. Also mache ich ja bis zum heutigen Tag, ich nehme keine Provision.
Mache ich auch nicht.
Ja, und ich habe dann halt ausprobiert, wie sich es anfühlt, weil ich war nicht nach außen nicht sichtbar. Ich habe zwar Kunden beraten dort, aber das waren nicht meine Kunden. Und ich habe auch keine neuen Kunden gewonnen. Also das war fürs Unternehmen genauso wenig toll, ne? Weil ich war ja überhaupt nicht sichtbar. Also bin ich nach Hause gegangen und habe mir überlegt, wie es dann ist, eine eigene Marke aufzumachen. Und habe dann so eine Zeit lang noch so ein bisschen dort gearbeitet, aber dann so versucht, so mein eigenes Feld zu erschließen. Und nach einer gewissen Zeit war dann nur noch das da. Mein eigenes Feld und arbeite bis zum heutigen Tage ausschließlich auf Basis von Empfehlungen und habe heute bundesweites Netzwerk, riesengroßes Netzwerk, alle Fachlichkeiten, egal was du brauchst, kannst du sagen, hast du den und den und den oder das und das Fach. Und aus diesem Netzwerk, im Wesentlichen aus diesem Netzwerk, kriege ich regelmäßig meine Empfehlungen. Und habe mich auch verändert zu dem Thema, von dem Thema weg von Kapitalbeschaffung, was ich ja nach wie vor für mich ein Kernthema ist. Ein Kernthema einfach den Unternehmen zu sagen, hör mal, die Vorstellung, die ihr habt, wie eine Bank funktioniert, wie ihr mit einer Bank umgehen müsst, wie ihr euch ein Bankgespräch vorbereiten müsst, wenn ihr eine Finanzierung haben wollt. Eure Vorstellung, die deckt sich überhaupt nicht mit dem, was in der Bank passiert. Überhaupt nicht. Und daraus ist halt einfach auch entstanden, dass ich meine Bücher geschrieben habe zum Thema, wie funktioniert ein Businessplan, wie muss ein Businessplan aufgebaut werden. Daraus resultiert aber auch mittlerweile in den letzten Jahren die Erkenntnis, dass Banken, gerade im kleinen Mittelstand, in meiner Zielgruppe, das sind Unternehmen so bis 5 Millionen, vielleicht 10 Millionen Jahresumsatz, Inhaber geführt, dass Banken hier überhaupt nicht mehr kreditbereit sind. Also das ist extrem schwierig geworden. Das hat was damit zu tun, dass Banken von den Auflagen her, denen sie selber unterliegen, immer enger werden, immer enger werden. Also die Kapazitäten, die die haben, die Ressourcen, die die haben, die sind so eng geworden, dass du selbst als ein Unternehmen mit einer guten Bonität trotzdem sehr viel Zeit brauchst, um überhaupt eine Finanzierung zu kriegen. Mhm. Was ich aber festgestellt habe, ist, dass Unternehmen, die zu mir kommen, in der Regel wirtschaftliche Probleme haben. Das heißt, hier wird es ja noch einmal mehr schwierig, überhaupt bei Banken neues Geld zu kriegen. Und oftmals ist es auch nicht die richtige Lösung. Es ist einfach nicht die richtige Lösung, einfach nur frisches Geld. Und dann ist alles wieder gut. Das ist in der Regel nicht so, weil es gibt Gründe dafür, warum die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten sind. Und sehr oftmals ist es so, dass da keine finanzielle Ordnung ist in dem Unternehmen. Keine Finanzwirtschaft ist die, die funktioniert, sondern das ist Management bei Kontostand. Da gibt es keine Finanzplanung. Da gibt es da ein Excel-Sheet, da ein Excel-Sheet, da ein Excel-Sheet, aber so eine zusammenfassende Finanzplanung nach dem Motto, wo werde ich am Ende des Jahres stehen? Wie viel Umsatz werde ich gemacht haben? Wie viel Ergebnis werde ich haben? Wie sieht meine Bilanz aus? Bei Investitionsentscheidungen, wenn ich diese Investition jetzt tätige, wie finanziere ich das am allerbesten? Wie kann ich es überhaupt finanzieren? Und was hat das für wirtschaftliche Auswirkungen? Also viele Unternehmen sagen, ja, ich muss nur doppelt so viel Umsatz machen, habe ich auch doppelt so viel Ertrag. In der Regel haben sie nur die Hälfte von dem Ertrag und zwar vorher schon wenig. Also weil keine Finanzplanung da ist, weil einfach viele Dinge nicht beachtet werden. Also das, was ich in der Hauptsache mache oder dann immer mehr gemacht habe, ist zu versuchen, mit den Kunden zusammen die Finanzen in den Griff zu kriegen, die eigenen Finanzen in den Griff zu kriegen, dann Wege zu suchen, zu einer vernünftigen Innenfinanzierung zu finden. Abhängigkeiten von Banken zu beseitigen. Das ist kein Ding, was du eben mal so machst. Das dauert. Aber es ist ein Bewusstseinswandel. Und da ist halt einfach auch das Thema Coaching für mich ein Thema geworden. Das geht dann weg von Beratung, weil ein Unternehmen verändert sich immer nur, wenn die Persönlichkeit des Unternehmers, der Unternehmerin sich vorher verändert, wenn sich das Bewusstsein verändert, wenn die Sichtweisen sich verändern. Da musst du anfangen. Und das ist der Grund, warum ich in dem Bereich sehr angefixt bin und sehr, sehr engagiert bin und sehr interessiert bin an Menschen, die daran interessiert sind. Darum habe ich auch die Unternehmerschule gegründet mit zwei Partnern, genau aus diesem Kontext. Und dann sind wir im Bereich Spiritualität, weil Persönlichkeitsentwicklung ist eine spirituelle Entwicklung für mich. Und darum vermischen wir oder bringen wir hier Spiritualität, spirituelles Bewusstsein, spirituelle Praxis zusammen mit ganz klaren betriebswirtschaftlichen Instrumenten. Weil eine spirituelle Entwicklung sorgt in der Regel für Klarheit. Und Klarheit ist die Voraussetzung dafür, als Unternehmer erfolgreich zu sein. Meine Einschätzung. Ja, und dann ist es halt so, dass die wirtschaftliche Entwicklung so ist, dass wir häufig im Rahmen von wirtschaftlichen Schwierigkeiten über echte Sanierung reden, über harte Einschnitte reden, über das geht so nicht weiter reden. Und wir reden immer mehr über Themen wie Insolvenz. Und hier ist es mir total wichtig, den Leuten auch die Angst davor zu nehmen, vor der Insolvenz. Es macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, vom Tod Angst zu haben. Es macht keinen Sinn, vor der Insolvenz Angst zu haben. Es macht Sinn, in guten Zeiten zu sehen, dass man wirtschaftlich stabil ist, dass man gesund ist. Aber es macht auch Sinn, dann, wenn das nicht mehr so ist, sich die Konsequenzen vor Augen zu führen. Und das, was am meisten Schmerzen verursacht, ist das Weglaufen, das Wegsehen. Wenn man klar ist, wenn man ein gutes Finanzsystem hat, eine gute Finanzplanung hat, wenn man weiß, ich bin bilanziell überschuldet, das sollte man eigentlich wissen. Wenn man aber auch ganz klar vor Augen hat, ich bin zahlungsunfähig oder drohend zahlungsunfähig, dann sollte man lieber 2 Tage vorher als 2 Wochen zu spät Insolvenz anmelden. Und zwar richtig. Und da ich weiß, dass das so ein Feld ist, wo viele Menschen Angst vor haben, ist das ein Feld, wo ich gesagt habe, da möchte ich rein. Weil vor mir braucht keine Angst haben. Ich nehme die Menschen an den Arm, an der Hand, in den Arm, suchen. Das ist meins, das ist meine Aufgabe. Und gleichzeitig möchte ich versuchen, dass in diesem Kontext die Leute, also in dem Kontext einer Insolvenz, die Leute nicht unter die Räder geraten. Weil ein Insolvenzverwalter ist kein Insolvenzberater. Insolvenzverwalter ist ein Insolvenzverwalter. Und in der Regel ist es bei den Unternehmerinnen und Unternehmern so, dass sie noch nie eine Insolvenz gemacht haben. Die haben also keine Erfahrung. Mhm. Also habe ich mir geguckt, wie kriege ich Erfahrung? Und ich arbeite da seit Jahren mit einer Partnerin zusammen, die das seit fast 20 Jahren macht, mit der ich unheimlich gut kann, weil die wahnsinnig fair ist und wahnsinnig fit ist. Und darum haben wir jetzt ein gemeinsames Unternehmen gegründet. Und ich bin für die Kundenbetreuung zuständig und sie für die Technik. Also Technik heißt, wie schreibt man den richtigen Insolvenzantrag, wie versucht man, einen Einfluss darauf zu nehmen, wer Insolvenzverwalter wird, das kann man bedingt. Okay. Ja, man kann es dem Gericht vorschlagen. Der Richter muss dem nicht folgen. Muss er nicht, aber viele machen es. Und bei den Insolvenzverwaltern ist ja klar, da gibt es halt welche, die einfach ein Interesse daran haben, möglichst, natürlich muss die Insolvenz im gesetzlichen Rahmen abgewickelt werden, das ist ja gar keine Frage, aber man muss halt nicht draufhauen und zerstören, sondern man kann auch gucken, dass man die Kirche im Dorf lässt und dass man guckt, was will eigentlich der Unternehmer? Will der danach in Angestelltenverhältnis gehen und nach mir die Sintflut? 3 Jahre Privatinsolvenz, danach bist du schuldenfrei, dann kannst du ruhig leben. Oder aber möchtest du das Unternehmen fortführen? Dann reden wir über eine übertragene Sanierung. Dazu muss man aber auch ein bisschen was wissen und können. Mhm. Das sind die Felder, in denen ich mich bewege. Und dazu brauchst du auch einen Insolvenzverwalter, mit dem man das auch machen kann. Also der einfach im Sinne des Insolvenzrechts auch zuhört und ein Interesse daran hat, dass das Unternehmen oder dass es halt einen Fortgang gibt, dass die Arbeitsplätze vielleicht erhalten bleiben. Da gibt es große Unterschiede. Und das ist das, wo wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten, dass das gelingt.
Ja, aber ich habe mal eine Frage zu, weil ich bin, weiß nicht, ob man sagen kann, Gott sei Dank oder wie auch immer, mit Insolvenzen nicht so vertraut. Wer bestimmt denn letztendlich darüber, ob das Unternehmen zerschlagen wird oder nicht? Du sagtest ja gerade, es wäre schön, wenn man mit Insolvenzverwaltern, deswegen vermute ich, dass die maßgeblich damit darüber entscheiden, zusammenarbeitet, dass der Unternehmer auch gehört wird. Was möchte der Unternehmer eigentlich? Weil ne, eine Insolvenz heißt ja nicht immer, Unternehmen ist für immer weg vom Markt, sondern kann ja auch eine Form der Sanierung sein, dass man danach weitermacht.
Es ist eine Form der Sanierung. Also es kann eine Form der Sanierung sein, es sei denn, das Ding ist so runtergewirtschaftet, dass da nur noch Trümmer rumliegen. Der Insolvenzverwalter hat den Auftrag, die Gläubiger zu schützen. Und dazu wird er zunächst einmal sehen, dass er möglichst viel Masse reinkriegt. Das heißt, er hat einfach da Vermögensgegenstände, die wie auch immer aussehen. Also das kann Anlagevermögen sein, Maschinenanlagen. Das kann aber auch, können auch Kundenverträge sein. Das kann alles Mögliche sein. Und er wird halt erstmal das sichten, wird möglichst viel Masse reinkriegen. Und dann wird er sagen, wie kann ich das Zeug am besten zu Geld machen, damit meine Gläubiger oder die Gläubiger aus dem Insolvenzverfahren möglichst weitgehend befriedigt werden. Also Klammer auf, natürlich eher an erster Stelle selber, Klammer zu. Auch da hat er ein Interesse dran. Und er möchte halt möglichst viel erzielen, er möchte auch einfach haben. Das heißt, wenn jetzt die Unternehmerin, der Unternehmer, die dort diese Insolvenz geraten sind, sagen, wir wollen aber weitermachen und wir haben ja ein Konzept, dann können Sie dieses Konzept dem Insolvenzverwalter ja vorschlagen und dann können Sie sagen, wir würden gerne aus der Masse heraus das und das herauskaufen. Und wenn dieser Preis für den Insolvenzverwalter adäquat ist und auch das Verfahren, also der möchte ja möglichst wenig Arbeit haben, aber möglichst gutes Ergebnis haben. Und wenn die halt sagen, hier, wir kaufen das ganze Anlagevermögen, das ist ja vorher bewertet worden im Rahmen des Insolvenzverfahrens, dann hat der Insolvenzverwalter einen gewissen Spielraum für den Preis und dann verkauft er das an die Alteigentümer, ich sag's mal so, mit einer neuen Gesellschaft, mit einer Auffanggesellschaft. Das muss halt für ihn schlank gehen. Wenn man da ein vernünftiges Konzept hat, ein belastbares Konzept hat, dann kann man das auch machen.
Da unterstützt ihr dann ne, den Unternehmer,
die Unternehmerin dabei. Das ist dann der nächste Schritt, ganz genau. Also einmal haben wir die Insolvenzgestaltung, das ist im Vorfeld und während der Insolvenzphase, insbesondere während der ersten 3 Monate, da tauchen viele Fragen auf, dafür sind wir dann da, dass wir diese Fragen auch beratend mit den Unternehmern diskutieren, dass wir, wenn der Insolvenzverwalter das zulässt, auch mit dem Insolvenzverwalter zusammensprechen. Das muss der nicht. Aber manche machen es halt einfach. Und dann ist halt die Frage, okay, neue Orientierung, eventuell neue Gesellschaft, Auffanggesellschaft gründen und dann mit der Auffanggesellschaft sozusagen die alte Firma im Rahmen von einem Betriebsübergang oder von einem Asset Deal, also einzelne Teile davon, zu kaufen. Und das Ganze muss ja auch wieder, ist wie eine Existenzgründung. Mhm. Und das Ganze muss ja auch wieder finanziert werden. Und Finanzen setzen wieder eine Finanzplanung voraus. Dann kommt dann wieder Leopoldchen um die Ecke und sagt, lass uns mal eine Finanzplanung machen. Ja, ich will weitermachen. Ich sage, ja, okay. Lass uns mal eine Planung machen. Ja, ich will weitermachen. Er sagt, lass uns mal eine Planung machen. Wie viele Umsätze wirst du machen? Wie viele Kunden wirst du haben? Mhm. Was brauchst du dafür? Was hast du für Ressourcen? Wie kann man das Ganze finanzieren? Kann man das Ganze überhaupt finanzieren? Hat das überhaupt Aussicht auf Erfolg? Und wenn dieses Konzept dann auf dem Papier tragfähig ist, dann kannst du das auch dem Insolvenzverwalter vorlegen, kannst sagen, so, wir haben hier ein Konzept, das erachten wir als tragfähig, würdige das mal, guck dir das mal an und wenn der sagt, ja, ist in Ordnung, kann man machen. Auch die Preise, die du hier aufrufst für die Sachen, die du mir abkaufen möchtest, sind in Ordnung, sind auch insolvenzrechtlich in Ordnung, dann kann das so weitergehen. Ja.
Also entscheidet am Ende des Tages der Insolvenzverwalter.
Der Insolvenzverwalter ist ja Geschäftsführer des Insolvenzunternehmens und der entscheidet, was damit passiert, klar. Beziehungsweise das Amtsgericht, der muss ja auch dann immer dem Amtsrichter oder dem Insolvenzrichter muss er ja Bericht erstatten. Aber letztendlich ist es der Insolvenzverwalter, der entscheidet, der auch guckt, was haben wir denn da, wie können wir das bestens verkaufen, was kann man den besten Gläubigerschutz. Es geht darum, möglichst viel für die Gläubiger herauszuholen, Klammer auf, gelingt fast nie, Klammer zu. Ja, ist so. Also ich rede nicht über Insolvenzen von Konzernen. Ich rede über Insolvenzen in dem Kontext, in dem ich mich bewege, von Unternehmen. Und da bleibt halt nicht viel. Sorry. Mhm. Ja, da ist dann meistens das Kind so weit im Brunnen. Und da kommen auch immer wieder Unternehmer, können wir noch eine Planinsolvenz machen und solche Sachen, wo ich immer sage, das könnt ihr komplett vergessen. Ihr könnt nächsten Monat, nächste Woche die Löhne nicht mehr bezahlen. Überhaupt keine Masse mehr. Also viel zu lange gewartet, weil kein Finanzplan, weil halt keine Klarheit darüber, wo stehen wir eigentlich wirklich. Und dann zu sagen, wir machen eine Planinsolvenz, sagt er, da müsst ihr halt auch einen Plan zu machen. Und der muss dem Amtsrichter vorgelegt werden. Und ja, der Amtsrichter oder beziehungsweise der Insolvenzrichter entscheidet darüber, ob die Ressourcen im Unternehmen an Manpower, an Fachlichkeit und an Masse, die noch da ist, da muss auch noch Liquidität da sein, ob das geeignet ist, um dieses Planinsolvenzverfahren durchzuführen. Und das ist in dem Kontext der Unternehmen, die ich berate, nie der Fall. Kannst vergessen.
Ja, hol die Hörer vielleicht gerade mal ab. Was wäre ein mustergültiges Planinsolvenzverfahren?
In der Unternehmensgröße, in der ich unterwegs bin, 5 Millionen, 10 Millionen Jahresumsatz, musst du einfach auf Sicht von mindestens 12 Monaten wissen, dass du in 12 Monaten voraussichtlich zahlungsunfähig bist. Okay. Also mindestens 12 Monate. Ja, so. Und macht keiner.
Ja.
Macht einfach keiner. Also ich meine, wie gesagt, Unternehmensgröße ist klar, inhabergeführt ist auch klar. Also ich arbeite nicht mit managergeführten Unternehmen. Das macht nach meiner Erfahrung wenig Sinn, weil du hast die Entscheider nicht am Tisch für solche Themen. Mhm. Das sind nur mal die Gesellschafter. Und in diesen Unternehmen habe ich in der Regel nicht die Instrumente für wirklich Finanzen im Griff. Ich habe die wirklich nicht. Auch wenn viele sagen, ey, das ist bei uns anders. Aber wenn die Leute gucken auf ihren letzten Jahresabschluss, der ist aber mindestens ein Jahr alt. Die gucken auf ihre letzte betriebswirtschaftliche Abrechnung und so eine Seitenliste. Das ist auch alles Vergangenheit. Das ist Vergangenheit. Und dann sage ich, okay, und wo habt ihr eure BWA und euren Jahresabschluss für den 31.12.2024? Nee, wieso? Haben wir doch noch gar nicht 24, sage ich, aber in der Planung könnt ihr es haben. Und auch 25 könnt ihr in der Planung es haben. Und alles das, was ihr im Kopf habt an Dingen, die ihr vorhabt, strategisch, Investitionen und sonst was, also kreucht und fleucht, wo habt ihr das zusammengefasst in einem Ergebnis, das dann eine Plan-G&V, eine Planbilanz ist? Dass ihr wisst, wie sieht das am Ende des Tages aus? Nee, haben sie nicht, haben die wenigsten. Und gerade in dem Bereich, ich bin jetzt ein bisschen gemein, aber deutlich, ja, ich frage dann häufig mal auch inhaltliche Fragen zu einer betriebswirtschaftlichen Abrechnung. und weiß aufgrund der Antwort dann relativ schnell, ob die Menschen das Thema, wie eine BWA funktioniert, durchblicken. Und das durchblicken viele nicht. Und das ist fatal, weil daran scheitert's. Und na gut, das bringt dir ja auch keiner bei. Na? Bringt dir ja auch keiner bei. Also ich schon.
Ja,
ich lass die Leute da auch nicht raus.
Hast du so 2, 3 Punkte, wo du sagen würdest, das haben Menschen, die sich damit eigentlich auskennen sollten, also die Unternehmer, nicht so auf dem Schirm?
Ja, also ganz, ganz entscheidend ist immer, ich frage immer, wenn wir so die BWA, die betriebswirtschaftliche Abrechnung durchgehen, sage ich immer so, Entschuldigung, wo werden jetzt hier gerade die Kredittilgungen abgebucht?
Mhm.
Und als Antwort kommt dann meistens unter den sonstigen Kosten.
Mhm.
So, dann sage ich, das ist prima. Also Kredittilgungen werden in der BWA nirgendwo abgebildet.
Mhm. Ja, ist klar.
Sonst müsste man Kreditaufnahmen ja auch als Einnahmen versteuern, tut man ja auch nicht.
Ja.
Also von daher, da weiß ich schon ganz klar, das ist nicht auf dem Schirm. Das heißt, die Leute gucken auf das betriebswirtschaftliche Ergebnis unten runter und denken, das Geld kann ich ausgeben.
Mhm.
Und da gehen ja die Tilgungen runter, da gehen die Steuern runter und bei Einzelunternehmen davon auch die Entnahmen.
Mhm.
Und bei den Entnahmen haben die meisten Leute auch nicht im Griff, was zu einer Entnahme gehört. Ne, da werden halt dann, also im Einzelunternehmen werden jetzt zum Beispiel die Krankenversicherungen für den Einzelunternehmer vom Geschäftskonto abgebucht. Das ist soweit okay, aber das wird nicht als Entnahme gewertet, ist aber eine Entnahme.
Mhm.
Und dann guckt man dann irgendwo in die Summen- und Saldenliste und sieht da 120.000, 150.000 Euro Entnahmen, sagt, wieso, ich nehme da bloß 2.000 Euro im Monat raus. Was viel zu wenig ist für so ein Unternehmen.
Mhm.
Also da fällt einfach dann komplett so an diesem Bewusstsein. Und für mich ist das halt einfach total wichtig zu sagen, okay, wir auf der einen Seite haben die Inhaber die erste Verantwortung für die Finanzen. Das kann man nicht delegieren an irgendjemanden, auch nicht an Steuerberater, das geht einfach nicht. Wird aber vielfach so gemacht. Der Steuerberater hat mich nicht darauf hingewiesen. So, hast du gefragt? Nee, warum nicht? Weil du keine Ahnung hast, was du fragen musstest.
Mhm.
Das ist ein Feld, das ist übrigens kein Vorwurf, ne? Das ist einfach eine Feststellung.
Ja, ja.
Und, wenn das nicht so wäre, hätte ich keinen Job. Also von daher ja. Alles ganz gut, ne? Aber dann auch zu sagen, okay, auf der einen Seite müssen wir da den Unternehmer davon überzeugen, dass das seine Baustelle ist, seine Verantwortung ist. Und gleichzeitig finde ich es total wichtig, dem Unternehmer ein Werkzeug zur Unternehmensführung, zur finanziellen Unternehmensführung an die Hand zu geben, was er versteht. Also was er sich zu eigen machen kann. Und da lösen wir uns komplett, also ich löse mich da komplett von der BWA, von der betriebswirtschaftlichen Abrechnung, die wir trotzdem machen mit der Finanzplanung. Und gehen zu einem Liquiditätsverteilungssystem.
Mhm.
Das heißt, das Ding nennt sich Profit First. Das ist das System meiner Wahl. Davor gibt es ein Buch, kann man sich kaufen. Da ist sehr, sehr gut beschrieben, auch für einen Laien sehr, sehr gut geschrieben, was der Sinn dahinter ist. Und dann ist eine ganz klare Struktur dahinter, dass jeder Cent, der in das Unternehmen reinkommt, nach einer festgelegten prozeduralen Struktur verteilt wird. Auf verschiedene Konten. Und diese verschiedenen Konten haben einen bestimmten Verwendungszweck. Und eins dieser Konten heißt Kosten.
Mhm.
Betriebliche Kosten. Für alles. Mehr ist nicht. Mehr ist nicht. So. Weil daran, wo Unternehmen sehr häufig dran scheitern, ist nicht zu wenig Umsatz, sondern zu viele Kosten.
Mhm, absolut.
Und kriegt man aber wahnsinnig schlecht im Griff, wenn man sich die einzelnen Kosten anguckt, weil man einfach sagt, ja, brauche ich doch. Aber wenn man sagt, du, ich habe nur so und so viel, mehr habe ich nicht, fertig, Ende der Durchsage, mehr ist nicht, dann musst du halt einfach ein paar Dinge nicht ausgeben. Das ist nicht einfach. Aber Leute, die das machen und alle Unternehmen, die ich beraten darf, die dieses System sich angucken und sagen, das machen wir jetzt so, die spüren spätestens nach 3 bis 6 Monaten den wirtschaftlichen Erfolg. Und nach 2, 3 Jahren stehen die ganz anders da. Und das ist geil.
Mhm.
Das macht richtig Spaß. Und ja.
Ja. Gibt es auch diejenigen Kunden bei dir, wo du sagst, eigentlich macht eine Insolvenz für dich gar keinen Sinn. Also in meinem Feld ist es so, dass ich ganz oft, da geht es jetzt nicht darum, dass ich Angst vor der Insolvenz habe, sondern es ist irgendwie fast schon Mode geworden, einfach sobald irgendwas nicht läuft, dass Leute, ist im Franchising relativ häufig, ne, dass Leute sagen, ach, habe ich mich wohl doch geirrt mit der Selbstständigkeit, ich melde einfach mal Insolvenz an oder so, oder ich habe keinen Bock mehr oder was auch immer.
Naja, gut, also muss ich mal ein bisschen genauer hingucken. Gerade Einzelunternehmer, die haften ja gegenüber ihren Banken komplett. Das heißt, du hast keine Firmeninsolvenz, du hast immer eine Privatinsolvenz. Mhm. So. Dann musst du immer gucken, was hast du denn den Banken für die Kredite, die die gegeben haben, Versicherungsrechte gegeben? Also zum Beispiel eine Grundschuld auf dein Eigenheim, die geht ja mit der Insolvenz nicht unter. Die Grundschuld bleibt ja bestehen. Das heißt, im Zweifelsfall bist du dein Haus los. Na, das dauert, also muss man auch ganz klar sagen, viele Leute sagen so, ich bin insolvent, die Bank hat eine Grundschuld, morgen muss ich ausziehen. Mhm. So ist es nicht.
Ja.
Das dauert schon. Aber letztendlich ist es ja so. Oder wenn du eine Kapitalgesellschaft hast und du bist geschäftsführender Gesellschafter, und dann hast du trotzdem natürlich eine private Bürgschaft gegeben gegenüber der Bank. Dafür bürgst du privat. Fertig. Und wenn du das nicht bedienen kannst, dann gehst du auch in die Privatinsolvenz. Oftmals wird ja sowieso auch gesagt, bei einer GmbH, mir als GmbH-Geschäftsführer kann ja nichts passieren. Mhm. Die wenigsten lesen sich das HGB durch, also das Handelsrecht durch, und die wenigsten lesen sich das Insolvenzrecht durch. Da gibt es eine Durchgriffshaftung. Und da sollte man schon ein bisschen gucken, dass man keine Gesetze missachtet. Ja, und auch als GmbH-Geschäftsführer haftest du privat, gibst eventuell gerade in der Existenzgründungsphase noch eine Grundschuld auf das Häuschen von der Oma. Und diese Sachen gehen ja nicht mit der Insolvenz unter oder gehen nicht in die Insolvenzmasse, sondern die werden da ausgesondert oder ausgegrenzt. Gibt's einen Unterschied? Ist egal. Auf jeden Fall wird die Bank dann schon sagen, ist ja nett. Wir haben hier noch ein Millionchen, das kriegen wir von dir. Und ja, die Gesellschaft ist insolvent, ne? Und du privat bist vielleicht auch insolvent, aber wir haben immer noch die Grundschuld von dem Häuschen deiner Oma. Und jetzt erklär uns doch bitte mal, wie du das zurückzahlen möchtest. Hm. Und wenn du das nicht zurückzahlen kannst, wird die Oma irgendwann was anderes machen als in diesem Haus leben. Es sei denn, sie hatten hoffentlich ein Wohnrecht. Hm. Aber ja, und da macht es manchmal keinen Sinn. Ich hatte den Fall bei einer Unternehmerin, die hatte auch eine GmbH, war alleinige Gesellschafterin und hat gebürgt als Privatperson und hatte dann im Rahmen der Insolvenz gegenüber der Bank noch so einen Deckel von 120.000 Euro, waren das ungefähr. Und dann, sie sagt, die Bank hat natürlich die Kredite gekündigt und hat dann ihr auch einen Brief geschrieben, ne, hat sie ja höflich eingeladen, lass uns doch mal darüber sprechen, wie sie diese 120.000 Euro an uns bezahlen wollen. Und die Dame hat sich nicht gut gefühlt. Kann ich verstehen. Ich bin mit ihr hingegangen. Das war dann schon mal ein bisschen besser, dass ich mit ihr hingegangen bin. Und sie hat dann feststellen können, dass die Leute dort in der Sanierungsabteilung halt nicht den Kopf abreißen. Das sind ganz normale Menschen, die hoffentlich sich an Sachthemen festhalten. Es gibt da auch welche, die sind so ein bisschen, aber das ist immer so Ober-Unter-Prinzip manchmal. Auf jeden Fall haben die dann auch gesagt, ja, wissen Sie, jetzt haben sie gerade Insolvenz angemeldet und jetzt schütteln Sie sich erstmal. Gehen Sie erstmal 3 Monate nach Hause und gucken Sie mal, bis Sie das alles so erledigt haben, bis Sie so ein bisschen den Schrecken aus den Gliedern geschüttelt haben und überlegen Sie sich doch und da mal, was Sie zukünftig machen wollen. Und dann können wir uns in 3-4 Monaten ja wieder zusammensetzen. Das fand ich extrem fair. Und das ist aber meistens so. Und die Dame hat dann sich dazu entschlossen, wieder in ihren angestellten Beruf zurückzugehen, den sie Jahre vorher hatte. Hatte da auch sofort einen Job bekommen, hatte auch gutes Geld verdient. Dann haben wir mit der Bank einen entsprechenden Sanierungskredit vereinbart, das heißt eine Rückzahlungsvereinbarung getroffen. Und nach so ein paar Jahren, also das waren nur 2 Jahre sowas, eine Kante, also die Privatinsolvenz war noch gar nicht durch. Private Thema war noch gar nicht durch. Der Kredit lief noch, rief sie mich an und sagte, ich habe jetzt hier die Möglichkeit, Geld zu bekommen auf dem privaten Wege. Damit könnte ich das komplett ablösen. Was glauben Sie denn, soll ich der Bank anbieten, so die Hälfte oder so weiter und das andere so verschweigen? Sage ich, wissen Sie, von Verschweigen halte ich gar nichts. Mhm. Weil Fakt ist ja, Sie sind dieser Verbindlichkeit gegenüber der Bank ja eingegangen. So. Das ist erstmal, die Bank ist ja kein Böser, die haben, ne, sondern da besteht diese Verbindlichkeit. Und sage ich zum zweiten Mal, wenn eine Bank dann prüft, einen Schuldenschnitt prüft, wird sie von Ihnen eine Vermögensauskunft einfordern. Die unterschreiben Sie. Und wenn Sie die nicht wahrheitsgemäß unterschreiben, dann sind Sie im Bereich des Betruges. Und dann sage ich, erstens bin ich da raus, das können Sie mit mir nicht machen. Und zweitens mal rate ich Ihnen davon ab, immer sauber bleiben. Aber Sie können die Bank natürlich anschreiben und können sagen, Sie wären jetzt in der Lage, die Restschuld auf einmal zu begleichen und ob es denn einen kleinen Bonus gäbe, so sinngemäß. Also ob denn die Bank auf dieser Basis bereit wäre, auf einen Teil ihrer Forderung zu verzichten. Und die Bank hat innerhalb von einem Tag geantwortet, ob wir verzichten gerne auf 20%. So. 20% von, glaube ich, noch 50.000, die offen waren.
Ist auch Geld, ne?
Nett, ne? So, alle waren sauber, alle waren zufrieden. Es ist ordentlich gelaufen und dann kann man auch, einfach weiter in die Zukunft gehen mit einer weißen Weste. Das ist gut. Und mir ist das extrem wichtig. Also immer, wenn auch im Insolvenzkontext dann Unternehmerinnen und Unternehmer ab und zu mal um die Ecke kommen und sagen, wir hätten hier noch irgendwie so einen Trick oder sonst was oder hoch und runter und so. Und da könnte man ein bisschen was verstecken, sage ich immer, Leute, das könnt ihr gerne machen, aber nicht mit mir. Weil das ist nicht sauber. Und das Wichtigste, was man machen muss als Unternehmer, ist sauber bleiben. Einfach sauber bleiben. Und wenn man Verpflichtungen eingegangen ist, dann kann man die nicht einfach so nach dem Motto, ach, die gibt's nicht mehr für mich jetzt. Ich bin ja insolvent. Also nein. Das Insolvenzrecht gibt da klare Vorgaben. Dafür haben wir Gesetze in Deutschland. Und wer sich daran hält, ist vollkommen okay. Und alle, die glauben, sie könnten da irgendwelche Tücken oder irgendwelche Finden machen, auch gegenüber dem Finanzamt, sage ich immer, Leute, die sind schlauer als ihr. Lasst das. Sauber bleiben.
Ja, finde ich sehr schön. Ich wollte noch auf ein anderes Thema zu sprechen zu kommen. Du hast ja gesagt, bei dir ist es ja auch ganz viel Persönlichkeitsentwicklung, die du mit den Unternehmern machst. Weil man dadurch, fand ich auch einen sehr schönen Satz, Klarheit bekommt. Und Klarheit ist das Fundament für Erfolg. Wie wird das denn von den Unternehmern aufgenommen, wenn du die das erste Mal damit konfrontierst?
Also entgegen aller Ratschläge von meinen ehemaligen Bankkollegen zu 80% positiv.
Ah, cool.
Also wenn ich jetzt einen Prozentsatz nennen möchte, aber überwiegend ist es so, dass ich relativ früh, nämlich im Erstgespräch, darauf hinweise, wer ich bin und wie ich denke und wie ich arbeite und dass ich halt einfach mich als einen spirituellen Unternehmensberater bezeichne, dass das in den meisten Fällen dazu führt, dass dann klar ist für die Kunden, dass sie mit mir arbeiten wollen. Und diese Offenheit einfach auch total schätzen. Und viele, wirklich viele, sind auch ganz offen für ein anderes Beratungsumfeld. Also man kann das per Zoom machen, man kann das oder per Teams, man kann das im Büro machen, bei mir oder bei den Kunden, man kann es aber auch im Wald machen. Und gerade wenn es da um so grundsätzliche Dinge geht, wo wir nicht auf dem Bildschirm gucken und Zahlen hin und her klistern, macht es Sinn, in die Natur zu gehen, einfach mal miteinander spazieren zu gehen, Gedanken auszutauschen, manchmal auch ein kleines Ritual zu machen. Also ich hatte einmal Kunden, ein Ehepaar, da saß ich bei denen im Wohnzimmer und an der Stunde habe ich dann so gesagt, wisst ihr beiden, stopp. Also bin in den Garten gegangen, Schuhe, Strümpfe ausgezogen und dann habe ich mit denen 5 Minuten eine Meditation gemacht. Die hat sowas noch nie erlebt. Die haben sich darauf eingelassen. Und der stand vor mir und guckt mich an und sagte, boah, was denn jetzt passiert? Das ist ja wie, wenn ich 2 Stunden Fahrrad fahre. Ich habe ihm im Erstgespräch, hat er schon gesagt, er würde sich am liebsten aufs Fahrrad setzen. Und dann am Telefon, so ein Stress, sagt er, würde ich mich jetzt aufs Fahrrad setzen und 2 Stunden durch die Gegend fahren. Sage ich, ist in Ordnung. Und dann fahren Sie jetzt los, da waren wir noch per Sie, fahren Sie jetzt los. Und wir können ja nachher oder morgen wieder miteinander sprechen. Der hat gedacht, ich würde ihn verarschen. Ich habe gesagt, nee, ich meine das hundertprozentig ernst. Wenn du merkst, dass du am Schreibtisch sitzt und du kommst nicht weiter, weil du im Karussell bist und so weiter, dann steig aus. Das erlauben sich nur die wenigsten. Die glauben immer, sie müssen noch schneller, noch härter arbeiten. Also ich sage mal, noch schneller, noch härter, genau die gleichen Fehler machen, die ihr vorher gemacht habt. Und ich stand mit denen halt dann auf dieser Wiese und habe mit dieser Meditation mit ihnen gemacht, mit Mutter Erde verbinden und die Kraft, den Stress durch die Füße in Mutter Erde aufnehmen lassen. Und das ist so geil. Und den Garten haben sie ja vor der Tür, die brauchen ja nichts. Und da sage ich, das könnt ihr ab heute machen. Und ich habe sie in der Folge auch immer wieder erinnert, wenn ich mit den beiden zusammensaß, auch in Zoom-Meetings zusammensaß, was ich viele Monate, jede Woche mit denen gemacht habe. Und die saßen wieder vor mir und waren wieder am Rad drehen, habe ich gesagt, raus. Ihr wisst es doch, raus. Und das haben sie auch gemacht. Also macht natürlich nicht jeder. Du kannst es auch nicht jedem so sagen. Das ist immer eine Frage, was hast du für Menschen dir gegenüber sitzen und wo kannst du sie abholen, wo kannst du sie erreichen und ist das auch meine Art? Also passt es auch zu mir, passt es zu den Menschen und passt es zu mir? Und dann, aber es
Ja, aber 80% finde ich schon stark. Ich hätte gedacht, da wäre erstmal mehr Widerstand nach dem, aha, nee, so Humbug brauchen wir nicht oder also ich bin ist, doch klar oder ja, keine Ahnung.
Ja. Das ist so die Meinung, die öffentlich oft vertreten wird, auch als Unternehmensberater kannst du doch nicht sagen, dass du spirituell arbeitest, du wirst doch nicht ernst genommen und sage ich, meine Kunden sehen es irgendwie anders.
Ja, das finde ich total gut. Also ich finde das total gut.
Und die Kunden oder die Menschen, die das nicht so sehen, sind halt nicht meine Kunden. Und das ist vollkommen in Ordnung. Die brauchen dann halt vielleicht einen Unternehmensberater, der vollkommen blau ist, also ZDF-Zahlen, Daten, Fakten basiert ist und der überhaupt gar keine Interesse hat an einer persönlichen Bindung. Und ich hatte ja gesagt, ich habe eine Heilerausbildung. Und ich habe überlegt, ob ich als Heiler arbeite. Und ich arbeite als Heiler. Das ist meins. Ich arbeite als Heiler. Ich habe Werkzeuge, die sind betriebswirtschaftlich. Ich habe Werkzeuge, das sind spirituelle Rituale. Aber ich arbeite einfach daran, Menschen zu unterstützen. Da, wo sie im Leben stehen. Das ist mein Job. Das ist meine Lebensaufgabe. Und immer, wenn ich das machen kann, kriege ich für mich persönlich Heilenergie. Also ich kriege das, was ich zurückkriege, weil die Menschen mit mir arbeiten, was ich zurückkriege, das ist mein Energieausgleich und nebenbei werde ich auch noch dafür bezahlt. Und das macht mich zu einem ziemlich runden, zufriedenen Menschen, also zu einem glücklichen Menschen. Das heißt, ich möchte nichts anderes machen und ich stelle immer wieder fest, dass die Menschen in meiner Umgebung, auch meine ganzen ehemaligen Bankkollegen und so weiter, die sind alle im Ruhestand. Die genießen ihren Ruhestand. Und du unterhältst dich mit Menschen in meiner Altersklasse und die sagen, wie lange musst du noch? Ja. Und ich sage, ich muss gar nicht. Aber ich werde auch nicht aufhören. Warum sollte ich aufhören? Ich fange doch gerade erst an. Und das macht mich auch ziemlich glücklich.
Ja, sehr schön. Das bringt mich direkt zur, wir machen noch zwei Kategorien hier, den Podcast. Eine Freestyle, eine Props, hast ja schon so halb bei Christian eben mitgehört.
Bin gespannt.
Zur Frage bei Freestyle, also hier geht es darum, ich stelle dir eine Frage, also ähnlich wie jetzt eigentlich, du sagst einfach, was dir spontan dazu einfällt.
Okay.
Was bedeutet für dich ganz persönlich unternehmerische Freiheit?
Unternehmerische Freiheit bedeutet für mich, dass ich das, was ich inhaltlich tun möchte, tun kann, ohne dass ich jemanden um Erlaubnis fragen muss.
Vertrittst du die These, dass man als Unternehmer, Unternehmerin auch immer ein bisschen Glück braucht?
Ja, sicher. Immer.
Was würdest du sagen, sind die wichtigsten Eigenschaften, die ein Gründer, Gründerin oder Unternehmer, Unternehmerin mitbringen sollte, wenn es mal auf eine begrenzt?
Also zunächst mal musst du dich davon verabschieden, dass es irgendwas wie Sicherheit gibt.
Ja.
Und du musst da Bock drauf haben. Du musst wissen, dass wer fliegt, auf die Schnauze fliegen kann und du musst Bock aufs Aufstehen haben.
Ja, sehr schön.
Ja.
Ja. Ich vermute, ich weiß jetzt schon die Antwort, weil du es wahrscheinlich schon erzählt hast, aber gibt es sowas wie so einen Lieblingsscheitermoment jetzt in deinem Leben, wo, also gab wahrscheinlich mehrere, aber was sich im ersten Moment richtig scheiße angefühlt hat, aber dann was Großartiges daraus entstanden ist?
Also das Großartigste ist daraus entstanden aus meiner zweiten Krebserkrankung. Ganz klar, weil das hat was mit Scheitern zu tun gehabt. Ich habe diese Diagnose bekommen und mein erster Gedanke war, da hast du gar keine Zeit zu.
Ja.
Und es gibt ja, ich hatte ganz viele Verpflichtungen. Ich musste Unterhalt zahlen und so weiter und so weiter und so weiter. Und war auch gerade mit einer neuen Beziehung zusammen und so weiter. Und das war richtig scheiße, ne? Und so. Und das ist das größte Glück, was mir passieren konnte. Also das Glück, mal davon abgesehen, dass ich meine heutige Frau, Lebensgefährtin habe und meine Tochter. Aber das war der Moment, in dem ich zu meiner Wahrhaftigkeit gezwungen wurde, wo es keine Ausreden mehr gab.
Mhm.
Und das ist einfach geil. Und zu wissen, aber ich habe mich mit meinem eigenen Tod auseinandergesetzt. Und zu sagen, okay, du brauchst da keine Angst vor haben. Was gleichzeitig bedeutet, dass ich das tue, was ich vorhin als unternehmerische Freiheit benannt habe. Ich mache das, was ich will, wann ich will, wo ich will, wie ich will.
Mhm.
Geil.
Ja, richtig geil.
Ja.
Dann jetzt noch die Kategorie Props. Hier geht es darum, einmal ein Buch gerne zu empfehlen, was dich besonders motiviert, inspiriert und einen Song.
Okay, ja, vorhin war ja schon mal John Strelack hier an der Spur. Ich finde, Big Five for Life ist auch ein Buch, das mich sehr inspiriert hat. Profit First ist ein Buch, was mich sehr inspiriert. Nicht nur wegen der Struktur. Ja, sollte zwei, glaube ich, nennen. Ne? Das
ist schon, okay, von wem ist Profit First geschrieben?
Das ist Michael Michalowicz, das ist ein amerikanischer Unternehmer, der das geschrieben hat. Und wie gesagt, ich empfehle dieses Buch jedem Unternehmer. So wie ich jedem Menschen eine schamanische Spitzhütte empfehle. Mhm. Einfach, um es zu erleben. Der Song, da bin ich natürlich nicht so fit wie Christian, der ja auch Musiker ist. Aber es gibt halt eine Musik, die ich gerne auflege, wenn ich Entspannung brauche. Das ist aus Skeen. Mhm. Ein Album aus 2002 oder sowas, glaube ich, relativ alt. Somewhere Only We Know. Ich weiß nicht den Titel, keine Ahnung. Also Nicole wird mich jetzt auslachen. aber das ist etwas, was ich total mag. An Musik. Ansonsten bin ich bekennender ABBA-Fan.
Gut, vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir.
Bis bald. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Mic check. Das war der Real Talk mit Thomas. Toughes Thema, immer Thema Insolvenz, aber ich denke, Thomas hat sehr eindrucksvoll geschildert und dargelegt, dass es total wichtig ist, sich mit dem Thema Insolvenz oder mit dem Thema Tod auseinanderzusetzen. Denn im Tod, in der Insolvenz mit einher geht auch immer der Neuanfang. Und es ist einfach extrem wichtig, da in die Klarheit zu kommen, in die Akzeptanz zu kommen, um da neu durchzustarten. Und das ist das, was ich ja auch regelmäßig meinen Gründern und Gründerinnen sage, wenn es im Gründungsprozess schon zur Sprache kommt, das Thema mit dem Scheitern und was viele ja immer als den Worst Case sehen, das ist nun mal das Thema der Insolvenz. Damit ist das Leben nicht zu Ende. Im Gegenteil, es fängt ein neues Leben an. Und ich finde, das hat Thomas sehr, sehr, sehr schön dargestellt. Und das soll es dann an dieser Stelle auch gewesen sein. Wenn ihr Kontakt zu Thomas aufnehmen möchtet, weil ihr vielleicht in einer Situation seid, wo ihr sagt, hey, da kann ich Unterstützung in diesem Bereich gebrauchen. In den Shownotes findet ihr natürlich sämtliche Daten, wie ihr ihn erreichen könnt. Da müsst ihr jetzt, glaube ich, erstmal ein paar Wochen Geduld haben, denn ich bin draußen wie ganz, ganz, ganz liebe Grüße zur Hochzeit. Denn wenn dieser Podcast erscheint am, was ist das für ein Datum? 4.6., 5.6., 7.6.? Nee, 6.6. An diesem Tag heiratet Thomas. Alles Gute dazu. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder hören nächsten Freitag, wenn es wieder heißt Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Ich gehe davon aus, dass dir diese Episode gefallen hat und hoffe, dass du sie nicht nur bis zum Ende gehört hast, in der Hoffnung, dass es vielleicht doch noch irgendwann besser wird. Also, wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du zum einen deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du generell Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, dann kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei www.bex-ub.de. Generell würde ich mich auch sehr gerne über Feedback freuen. Was gefällt dir nicht so gut? Was möchtest du gerne thematisch in diesem Podcast noch besprochen haben? Auch da kannst du dich sehr gerne per E-Mail bei mir melden. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast, und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.